Keine Frau geht auf 20 cm Stöckelschuhen so anmutig wie er. Der heimliche Star von Germany's Next Topmodel. Jetzt lädt er seine Fans ein auf einen Walk auf dem Laufsteg seines Lebens. Hola Chicas heißt sein Buch, das er gemeinsam mit der Journalistin Stefanie Ehrenschwender schrieb. Und hier ist er. Herzlich willkommen, Jorge González.
Hola, hola Chicas y Chicos. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Ich finde das sehr schön, dass Sie hier sind.
Ob wir können tussen?
Wir können uns duzen.
Ja, bitte.
Von High Heels zu High Heels.
Ja, sozusagen. Genau.
Jorge, die High Heels und du, ihr seid ziemlich beste Freunde. Ihr habt eine enge Verbindung. Wann hat diese Freundschaft angefangen in deinem Leben?
Oh, das war sehr lange her. Ich war 4 Jahre alt, habe entdeckt eine Kommode mit vielen High Heels von meiner Omi und von meiner Mutti. Und das waren wie meine Freunde. Ich habe angefangen zu spielen. Und in einmal, mein Vater kommt rein und sagt, was machst du denn da? Ich sage, ich spiele. Männer spielen nicht mit High Heels.
Hast du die dann auch angezogen?
Ja, ich habe angezogen, ein bisschen so nach links und nach rechts gegangen.
Manchmal haben dich, oder einmal kann man sagen, haben dich deine Freunde verlassen auf dem Laufsteg. Es war während einer Sendung von Germany's Next Topmodel, das Finale, glaube ich.
Genau, ja. Richtig.
Was ist da passiert?
Ja, das war meine erste große Show vor Millionen Publikum. Und ich bin wirklich auf dem Popo gelandet. Und das war so russisch. Mhm. Und ja, ich habe Achsen fast 20 cm. Hoch High Heels gehabt, aber ich bin hingefallen und sofort aufgestanden, wie passiert in das Leben. Und ich sage, Chicas y Chicos, das ist das wichtig. Hinfallen ist normal wie so Menschen, aber schnell zu aufstehen, das ist sehr wichtig. Mhm.
Dieses Aufstehen und Weitermachen hast du auch vor allem von deiner Großmutter gelernt.
Ja.
Was war deine Großmutter für eine Frau?
Ich muss sagen, meine Großmutter, sie hat 18 Kinder auf der Welt gebracht.
Wahnsinn, ja.
Trotzdem, sie war eine sehr, sehr feminine Frau und sehr leise, Gegenteil als ich. Liebevoll, sie hat gestrahlt immer eine positive Energie.
Ja.
Und ich muss sagen, sie war auch für mich sehr wichtig, weil sie war die erste Person, die hat entdeckt, dass ich bin anders, sagen wir homosexuell. Und sie sagte mir, so wie du bist, bist du gut. Und da hat mir viel Kraft gegeben. Mhm. Und egal, was hat passiert, ich bin immer gegangen zu meiner Großmutter.
Deine Großmutter war auch die, die dir Tipps gegeben hat, nicht nur fürs Leben, sondern zum Beispiel auch, schreibst du in deinem Buch, was man tun kann gegen schmerzende Füße. Wenn man also den ganzen Tag mit hohen Schuhen rumläuft, was kann man denn tun? Mir tun sofort die Füße weh. Ich kann überhaupt nicht gut gehen auf hohen Schuhen.
Ja, meine Großmutter, sie war 84 Jahre alt und sie hat getan alles. Sie hat getragen. High Heels. Das bedeutet, sie hat so ein Sessel zu Hause, sie hatte High Heels versteckt unter den Sessel, wann sind Leute gekommen, hat die Hausschuhe wieder versteckt und die High Heels angezogen und die Hand gegeben, das war total süß. Und sie hat gesagt, ah, wenn deine Füße tun weg, du kannst ein heißes Bad mit Zitronen nehmen und danach viel an Creme.
Tun dir denn die Füße nicht auch weh, wenn du den ganzen Tag in diesen Dingern rumläufst?
Ich glaube, ich merke das nicht mehr.
Nee?
Das ist so wie, ich merke das nicht mehr. Ich habe Spaß.
Ich habe immer den Eindruck, das kann man nicht lernen. Ist das nicht irgendwie genetisch, dass man es entweder kann oder nicht kann?
Ach, ich glaube, jeder kann das lernen. Aber natürlich, ich sage immer, Las Chicas, wenn du kaufst die High Heels, das Wichtige ist, der Fußbett muss perfekt sein.
Ja.
Das bedeutet, deine Füße muss richtig liegen auf dem Fußbett.
Mhm.
Und dann, die Schuhe sind gut. Aber Frauen kaufen Schuhe manchmal sehr emotional. Oh, das ist ganz toll. Ich probiere zu Hause. Oder ich habe keine Zeit. Und ich kaufe. Oder die Freundin sagt, oh, tolle Schuhe. Und ich kaufe. Und danach komme ich nach Hause. 2 Stunden. Oh, diese Schuhe, warum habe ich gekauft? Ich probiere wirklich.
Vorher probieren. Okay,
ja.
Jetzt sagst du, das Motto dieses Buches ist, wie man läuft, so geht man auch durchs Leben. Jetzt kann ich natürlich die Chance nicht verstreichen lassen. dass du jetzt hier uns zeigst, wie man richtig geht in 20 cm hohen Stöckelschuhen. Darf ich dich bitten, hier einen ganz kleinen Catwalk
okay.
zu machen?
Okay. Wir wollen das sehen. Ich glaube, ja. wir kennen das. Hier runter.
Da, schau mal hier, dann ist die Kamera auch hier
ja?
auf
okay.
dem Grauen.
Gut, so. Ich sage immer, wichtig ist die Körperhaltung. Schulter gerade, Schulter nach unten, nicht nach hinten oder nach vorne. Der Hüftschwung, der Hüftbewegung ist sehr wichtig. Und dann zu versuchen, Spitze hacke, das ist mein schickes Wort. Ich sage erst einmal mit der Walle und danach mit der Ferse. Und dann kommt dort ein eleganter, übertrieben Walk, weil das ist vor dem Laufsteg. Ne? So schwierig ist das nicht.
Okay, vielen Dank. Horche, du bist in einer Familie, in einer Großfamilie groß geworden. Das klingt sehr idyllisch. Du schreibst, dass Papageien vor deinem Fenster waren. Du konntest die Bananen pflücken direkt aus dem Wohnzimmer heraus. Der Vater hatte, glaube ich, 10 Geschwister und die Mutter auch.
Okay, mein Vater 17, meine Mutter 10.
10. Und du hattest 100 Cousinen und Cousins.
Oh, mehr.
Ja. Das heißt, diese Großfamilie hat sich immer wieder getroffen?
Ja, bei uns, das war ein großes Fest. Ständig, wenn jemand hat Geburtstag oder Neujahr, meine ganze Familie ist in einem Ort, in dem Haus von der Grandmutter.
Ja. In Kuba. Wir haben vergessen zu sagen,
ja.
dass Horche in Kuba aufgewachsen ist.
Ich bin Kubaner. Und natürlich, die ganze Familie hat sich zusammengetan. Von morgen bis nächsten Tag haben wir nur getanzt, Domino gespielt. Und das war sehr schön, weil das ist eine Mischung zwischen den Generationen. Mhm. Und wir haben natürlich einen Vorteil, Musik, Salsa. Mhm. Und Salsa, egal wie alt bist du, du tanzt, meine Nichte hat getanzt mit meinem Vater, aber sie ist 90 Jahre alt, oder ich mit meiner Tante. Und diese Mischung zwischen den Generationen ist für mich sehr wichtig. Mhm. Ich sage auch den Jugendlichen in Deutschland, hey, das ist cool, mit den älteren Leuten zusammen zu sein, weil du kannst etwas lernen mhm. und kannst, es ist ein offenes Buch. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber ich habe das Glück gehabt, in einer sehr liebe, große Familie mhm. zu sein.
Du hast vorher angedeutet, dein Vater mochte das nicht, wenn du so feminine Züge hattest, ja. wenn du wolltest ins Ballett gehen, das war er auch nicht so begeistert, er fand besser, du solltest Baseball spielen, glaube ich. Aber deine Mutter und deine Großmutter hatten da mehr Verständnis für dich. Wie war das? Wann hast du gemerkt, dass du anders bist, dass du schwul bist?
Das war relativ, dieser Begriff Homosexualität, als ich 4 Jahre alt war, habe wirklich nicht verstanden, diesen Begriff.
Ja.
Aber ich habe Gefühl, dass ich bin anders, mhm. nicht als meine Cousin, der wollte Baseball spielen. Zum Beispiel, ich habe das total langweilig mhm. gefunden. Ich wollte mit meiner Cousine. So, ich habe lieber mit den High Heels, mit dem Schmuck mhm. und solche Geschichten. So, wenn ich habe gemerkt, dass ich homosexuell bin, das war sehr schwierig. Eine ist, weil in Kuba die Homosexualität war sehr unter Druck, diskriminiert. Mhm. Und ich vergesse das nicht. Einmal bin ich auf der Straße und ich höre, wie ein älteren, erwachsene Leute sagen, liebe ein Kriminell als ein homosexueller Song. Mhm. Und wenn du bist 4 Jahre alt und du weißt, du bist anders, mhm. ach, das war sehr schwierig. So, mhm. ich habe angefangen, ein zweites Ich in mir, ich habe so wie ein inneren Exil gemacht.
Ja.
Das bedeutet, ich habe mir ein zweites Ich kreiert, ich habe das versteckt. Mhm. Weil ich wollte nicht Mama und Papa, zu Mama und Papa gehen und sagen, hey, ich bin so oder ich denke, ich bin so. Weil in der Gesellschaft mhm. der Machismus hat prädominiert und das war so schlecht, dass danach meine Eltern konnten Probleme auch kriegen. Mhm. So, ich habe das versteckt und das war natürlich sehr schwierig mhm. als Kind.
Gab es in dem Dorf, in dem du aufgewachsen bist, andere Homosexuelle?
Ja, und das war das Thema. Dort war zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Szene, was ich schreibe in meinem Buch, ein Homosexueller, jeder wusste das, das ist ein kleines Dorf, wo ich geliebt habe. Und einmal spiele ich mit meinen Freunden, am war dort mein Bruder und die Freunde von meinem Bruder, 9 Jahre, die waren 9 Jahre älter als ich. Und wenn der Homosexuell ist gekommen, die haben uns gesagt, hier, nehmen wir Steine, schmeiß das in diese Tunte. Und das war wirklich sehr schlimm für mich.
Hat das auch die Verfolgung der Homosexuellen in Kuba, hat das auch damit zu tun, dass das Bild des Revolutionärs ein männliches, sehr hart männliches Bild ist und der Homosexuelle eben nicht den revolutionären Charakter verkörpern kann?
Natürlich. Überhaupt, die Homosexualität an der Revolution ist genau die Homosexualität an der Religion oder der Kirche in Kuba. Auch das war verboten, auch der Religion zum Beispiel. Aber das ist, was ich sage, mein Buch für mich ist wichtig. Dieses Thema ist nicht ein neues Thema, aber heutzutage ist eine riesige Diskussion mit der Gleichberechtigung der Homosexuellen. Aber mir ist wichtig, auch für die Eltern, dass beobachten wirklich die Kinder und kommunizieren mit den Kindern, dass die Kinder kriegen nicht Angst.
Dass sie nicht allein gelassen
werden,
wenn
gelassen,
sie das merken,
genau.
Dass sie anders sind. Immer
anders
noch.
Sind
heute
genau.
Wird das immer noch, glaube ich.
Und das ist egal. Meine Großmutter hat mir gesagt, so wie du bist,
bist du gut.
Bist du gut, ja. Das ist wichtig.
Ja. Ja. Wenn man die Bilder von dir sieht als Junge, ja, du schreibst das auch, dass du dir früher gar nicht gefallen hast. Du hattest Kraushaare.
So schön Afro wie Diana Rose.
Ja, und du hast nachts ein Haarnetz getragen.
Oh je, yeah, ja.
Damit die Haare glatt werden.
Ja.
Trägst du das heute noch?
Nein, jetzt, danke Gott. Die Technologie hat ganz tolle Produkte.
Aber, auch kein Haarnetz mehr.
Ja, das war so, dass in Kuba der Schönheitsideal sind natürlich das, was die Volk haben nicht gehabt. Da waren so wenig Leute mit blonden oder mit glatten Haaren. Und ich wollte immer glatte Haare haben. Oder mir hat nicht gefallen, zum Beispiel meine Unterlippe. In Kuba der Schönheitsideal ist ganz schmale Lippe.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und, heute noch oder hat sich das Schönheitsideal auch dort gewandelt?
Ich glaube, heute noch. Heute noch. Und ich habe als Kind Komplexe gekriegt, weil in der Schule haben mir gesagt, Bembong. Das bedeutet, Unterlippe bedeutet Bemba. Und ich habe immer versteckt, ich habe es so gemacht. Bei Versuch,
kleiner zu machen.
Und dann wirklich gebissen hier. Und dann, mit der Haare war die gleiche. Ich habe beobachtet, meine Schwester hat sie mit einer Nylonstrumpfe die Haare gewickelt und glatt gemacht.
So. Haben wir auch gemacht zum Teil.
Ja.
Also ich kenne das auch. Ja, ja.
Ja.
So. Nicht bei mir, aber ich weiß von einer Freundin.
So, danach später, ich war in einem Internat, habe ich das gemacht. Aber ich habe nicht bis hier, wie meine Schwester hat gemacht, ich habe bis hier. Was hat mir passiert? Hier war eine Linie. So, ich bin eine halbe Stunde aufgestanden, immer massiert.
Damit der Strich weggeht.
Der Strich weg ist, ja. Und ja, das war eine ganz totale andere Bild vor der Schönheit. Und dann in den 80er Jahren sind gekommen alle diese Geschichten, der Ära von der Top Model und alles.
Hab alle hatten gespritzt.
Nee, gespritzt. Ja. So, danach bin ich gelaufen, immer so.
Jetzt hast du in dem Buch geschrieben, dass du sehr schnell gemerkt hast, du musst raus aus Kuba, um dieses versteckte zweite Ich leben zu können. Und das ist sehr beeindruckend, wie du das beschreibst. Du wusstest, es gibt nur einen Weg und dieser Weg heißt Leistung. Er heißt besser sein als die anderen. Du hast geschuftet, du hast sehr gute Noten bekommen. Du bist in eine Art Elite-Internat gekommen. Bei der Beschreibung habe ich den Eindruck gehabt, das ähnelte mehr einem Arbeitslager als einer Schule. Ihr musstet richtig auch körperlich arbeiten.
Ja.
Ja? Warum?
Das war so, in einem sozialistischen Land wie Kuba ist noch, die Bildung ist wie gratis.
Ja.
Aber in diesem Internat, ich war 11 Jahre alt, und das war so, dass du kommst in dieses Internat nur, wenn du bist einer der besten Studenten in Kuba. Das war eine riesige Schule mit 4.500 Studenten und von 11 bis 16 Jahre alt. Aber wir haben so gemacht, dass um 6 Uhr wir sind aufgestanden und wir haben wirklich gearbeitet auf Land, Landwirtschaftsarbeit, Kartoffeln, Mais, Gurke. Und in Kuba ist fast 45 Grad, aber du bist 11 Jahre alt und du arbeitest dort bis 10 Uhr morgens von 6 Uhr, Danach hast du 2 Stunden schnell essen zum Unterricht. Mhm. Und abends von 8 bis 10 Uhr Nachhilfeunterricht. Mhm. So, das habe ich wirklich nicht richtig verstanden, weil das war wirklich körperlich bis an die Grenze. Ja,
bis an die Grenze, genau.
Ja, und
aber du hast es durchgehalten.
Ja, ja, ich habe es durchgehalten, weil ich habe einen Traum. Ich habe einen Plan B. Als Kind habe ich gemerkt, oder ich habe mein zweites Ich versteckt.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich muss weg, ich will weg. Und meine einzige Chance war, ein guter Student einen Studienplatz im Ausland zu bekommen. Wir konnten damals in sozialistischen Ländern studieren, auch hier damals in der DDR. Damals. Ja. Und ich habe gesagt, ich muss einer der Besten sein, ich muss dahin. Mhm. So.
Das hast du auch geschafft.
Ja.
Und dann hast du ein Stipendium bekommen und du hast eine Liste bekommen von Ländern und von Studienfächern.
Ja.
Und da spielt Kafka eine kleine Rolle.
Eine große Rolle. Ja. Ich habe eine Tante, was ist im Buch Tante Juana, ist eine Frau, was sie hat niemals das Dorf wirklich verlassen. Aber sie war so belesen, sie hat alles gelesen. Mhm. Und sie hat über Tschechoslowakei so genau mir beschrieben, alles, sie wusste alles und natürlich hat viel von dem düsteren Roman von Kafka gelesen und das hat mich sehr geprägt, dass ich wollte unbedingt nach Tschechoslowakei, nach Prag.
Genau.
So, danach meine Internatzeit war einer der besten Studenten. Ich habe ein Angebot gekriegt, eine Liste, in der linken Seite war geschrieben die Fächer Ingenieur Bau, Ingenieur Industrielle Ingenieur, Mechanik Ingenieur. Und nebenan war geschrieben, zum welchem Land
das gehört.
Land. Mhm. Mir hat interessiert, was. Ich habe das mit einem Papier, ich meine die Fächer mit einem Papier so versteckt. Ich habe nur geguckt, wo ist Tschechoslowakei. Dann habe ich gesehen, das war ein neuer Fach. Atomnuklearökologie.
Nuklearökologie, genau.
Ja. Habe ich gesagt, was ist das denn? Habe ich gelesen, das sind viele Fächer, das bedeutet Umweltschutz, Biologie, Mathematik, Physik. Und das hat mir gefallen, ich war auch gut in Physik, in Mathematik. Ich habe gesagt, ja, Kafka, ich komme.
Und so ist Horche Student der Nuklearökologie in Bratislava geworden. Und da, auch da hattest du eine ziemlich harte Zeit. Du beschreibst, dass du in einem sehr kleinen Raum, 15 Quadratmeter, mit sehr unterschiedlich, auch ideologisch sehr unterschiedlichen Leuten warst. Und wie hast du diese Zeit in Tschechien als Student erlebt? Weil du warst, hattest es als Student aus Kuba da nicht leicht.
Ja, du kannst dir vorstellen, du kommst nach Europa, du bist total so, oh mein Gott, alles anders, die Luft, die Leute. Ich habe niemals so viele blonde Leute in meinem Leben gesehen. Ich habe nur so geguckt, alle waren total begeistert. Und alle die Studenten, ich erinnere mich, sind gekommen dort im Flughafen und haben gesehen Coca-Cola, haben dort gegangen, nur Coca-Cola getrunken. Und das war alles Neues. Und dann bin ich gegangen in das Internat für die Sprachschule. Mhm. Aber vorher in Kuba haben wir ein Buch gekriegt. An diesem Buch war geschrieben, was wir dürften machen, an welche Strafen wir kriegen, falls wir tun etwas,
was verboten ist.
Verboten ist.
Ja.
Verboten war, dass wir konnten nicht Freundschaft schließen mit Leuten von kapitalistischen Ländern. Und ich war 18 Jahre alt, ich komme in meinem Internat, in meinem Zimmer, 4 Quadratmeter, war eine Doppelbett, ich oben, unten ein junger Mann aus Syrien, sehr islamisch, glaube ich, gegenüber eine aus Peru, Antikommunist ohne Ende, und ich als Kubaner.
Ja.
So, und du bist 18, und ich habe mich gefragt, das geht nicht. Ich will Freundschaft schließen mit diesen Menschen. Ich will mehr erfahren. Mhm. Und in diesem Internat waren über 120 Studenten auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, aus Griechenland, aus Zypern. Natürlich war ich neugierig. Mhm. Dann habe ich gesagt, mir ist egal über dieses Buch.
Ja.
Und die sind meine Freunde geworden. Mhm. Aber das war verboten.
Das war verboten. Es war noch etwas verboten, was du gemacht hast. Es war nämlich verboten, dass die Studenten nebenbei arbeiten.
Ja.
Und du hast angefangen in Tschechien mit Mode, dich für Mode Mode und Styling und Choreografie zu interessieren und hast einen Werbespot gedreht für ein Fruchtgetränk, glaube ich, ne?
Genau, und das war im November 1989 war die Revolution, der einzelne Vorhang ist gefallen. Mhm. In Dezember ist gekommen eine der größten Company, ne? ich nenne das die rote Dose wieder. Mhm. Und vor eine Limonade habe ich den ersten Werbespot gedreht in der Neuen Republik. Und natürlich mit der Lambada. Die haben gesucht, ein Paar, das konnte Lambada tanzen. Ich habe gehört von einer Freundin, dass die bezahlen gut. Und wie ich wusste, dass 1990 die kubanische Regierung wollte, alle die kubanischen Studenten in Europa zurück nach Kuba holen, egal, wenn du hast dein Studium geändert oder nicht, habe ich gesagt, ich muss wieder einen Plan B. So habe ich gedreht, dieses Video, weil die sagten mir, dieses Video kommt 1990 im Sommer. Mhm. Aber war nicht so. Ich habe im Dezember 1990 gedreht und drei Wochen danach war im Fernsehen. Ich komme in das Internet, alle meine Freunde. Hey, ich habe die gesehen. Hey, ich habe die gesehen. So, die Leute von der Regierung sind gekommen mit solchen Akten. Alles die Fotos, was ich habe gemacht als Model.
Die hatten alles dokumentiert.
Alles dokumentiert. Und haben mir gesagt, okay, in zwei Wochen machen wir ein Meeting mit den ganzen kubanischen Studenten. Und das war in der internationalen Weltfrauentag, 8. Mai 1990.
Das Tribunal mit dir?
Das war wie ein Militärtribunal. Mhm. Alle Studenten waren da, ich vorne, und die mussten sagen etwas gegen mich. Viele Freunde von mir haben geweint, weil...
Na klar.
Aber die mussten das sagen. Am Ende, dann 8 Stunden Meeting, die haben gesagt, okay, Jorge, das war im März 1990, du musst zurück nach Kuba. Mhm. Und ich war fertig mit meinem Studium. Ich sollte nur meine Diplomarbeit im September 1990 präsentieren. Mhm. Und die wussten sowieso, dass die holen alle die kubanischen Studenten in 1990 im Juni zurück nach Kuba. Mhm. Das bedeutet, 2 Monate vorher meine Diplomarbeit.
Das wäre alles umsonst gewesen.
Alles umsonst gewesen.
Ja. Genau, dann bist du untergetaucht. Wir erzählen das jetzt nicht alles im Detail. Ja. Es soll ja auch noch einen Grund geben, damit die Fans das Buch lesen. Es steckt voller Geschichten, die man nicht vermutet, wenn man jetzt nur das Model und die glamouröse Figur sieht von Horche. Es sind sehr viele, ich fand, es sind sehr viele Geschichten drin, mit denen auch gerade junge Leute eigentlich was anfangen können. Ist mein Eindruck richtig, dass du auch sowas wie eine Botschaft hast an die jungen Leute mit diesem Buch?
Ja, sehr wichtig. Und ich sage immer, halt und bewahren, egal in welcher Situation, glaub an dich, glaub in deine Seele und immer kämpf für das, was du musst. Disziplinierter Geist, Familie, sehr wichtig. Ich sage immer, Familie ist sehr wichtig, aber Familie hat geholfen. Und auch in den schwierigen Momenten, weil ich habe auch sehr schwierige, traurige Momente. Eine von meinen Kapiteln
ist die Mutter, krebskrank wird, die du 3 Jahre lang pflegst.
Ja, ich habe damals, das war eine ganz schlimme Nachricht für mich, dass meine Mutter ist krank mit Krebs, so ich bin gegangen zurück nach Kuba. Ich habe sie 3 Jahre gepflegt, bis sie ist gestorben. Und das hat mich mehr stark gemacht. Also, es sind viele Sachen, was ich sage, Haltung zu bewahren, an dich glauben, am Weitermachen, das ist sehr wichtig.
Ja. Du hast ein sehr enges Verhältnis zu deinen Eltern, dein Vater lebt noch.
Ja.
Der ist, wie alt ist er inzwischen?
91.
91.
Das ist der typische Buena Vista, das ist ein Club.
Ja, er hat ein fantastisches Gesicht, ich habe ein Foto auch von ihm gesehen. Er hat dich hier besucht in Deutschland.
3-mal.
Wie ist das für ihn, den Jungen zu sehen, zu dem er gesagt hat, hör auf mit dem Modekram, werde ein richtiger Mann und jetzt sieht er, was aus dir geworden. Wie nimmt er das?
Er hat probiert meine High Heels.
Tatsächlich?
Ja. Papa ist total cool. Papa, ich verstehe ihn sehr gut. Damals in Kuba der Machismus hat prädominiert, aber wichtig ist das, dass ich habe meinen Weg gefunden und er ist sehr stolz. Weil er ist nach Deutschland gekommen, vor 2003, meine Mutter hat geliebt und sie sind zusammengekommen, das erste Mal. Wir waren noch nicht bekannt. Und er war schon stolz, dass ich habe etwas geschafft, weil ich habe auch nebenbei eine Agentur, eine Kunstmanagement-Agentur. Und er hat gesehen, dass meine Mitarbeiter oder meine Freunde, und dass ich habe eine Familie, weil ich bin mit meinem Partner 17 Jahre zusammen.
17 Jahre?
17 Jahre, ja. Oh. Und dass eine Familie liebt mich. Er hat eine gewisse Normalität gefunden, dass er ist okay, wie er ist. Und dann, jetzt im Sommer war ich hier, er ist gekommen zu der Finale von Jemand in Aston Mode.
Ach ja, da war er da.
Ja, er war da. Und er hat gesehen, dass ich bin rausgekommen. Und die Leute haben, hey, hola chicas, Jorge, das ist dein Papa. So. Er hat eine gewisse Stolz gefunden. Und das ist so schön. Das ist so schön, dass bei uns ist alles super.
Super. Als deine Mutter noch lebte, waren die beiden mal gemeinsam hier. Und ja. Du bist in irgendein Sternelokal mit ihnen gegangen.
Ja.
Und das ist so eine rührende Szene. Der Kellner hat dann kubanische Musik aufgelegt.
Ja.
Und deine Eltern, die haben offensichtlich ein Leben lang zusammen getanzt.
Ja. Das war in Holland, in Amsterdam. Ich wollte, dass meine Eltern sehen, etwas anders, ne? Weil in Kuba gibt es nicht so luxuriöse Restaurants. So, ich bin gegangen in Amsterdam, in eine der so renommierten Restaurants, das war sehr fein alles. Und wir sitzen da, natürlich, ich wusste, wohin ich gehe, ich habe meinen Papa vorher trainiert. Weil mein Papa ist ein ganz einfacher Mann, er ist nur Rindfleisch, Steak und Pommes frites. Das ist das Einzige, was er kennt. Und da waren viele Besteck und solche Geschichten. Und Mama und Papa sind elegant, haben sie gemacht. Und kommt der Oberkellner und fragt, von woher kommen meine Eltern? Ich sage, ich komme aus Kuba. Er sagte, ah, ich habe wunderschöne Musik von Buena Vista Social Club. Er hat das gespielt. Mein Papa ist aufgestanden, hat meine Mutter gefragt, komm, wir tanzen. Und die haben getanzt und das ganze Restaurant danach haben applaudiert.
Ja, wunderbar, schön.
Und die haben ganz einfach getanzt, das ist schön zu sehen.
Ja, und das, diese Liebe von deinen Eltern zueinander, die beschreibst du auch sehr, sehr schön und sehr, sehr innig. Hat dich diese Liebe auch so stark gemacht?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Dieser Respekt zwischen denen, diese Liebe zwischen denen, diese Harmonie, dass auch jeden Tag zu Hause, ich erinnere mich als Kind, Papa ist gegangen in die Küche, hat Kaffee gemacht, Mama ist gekommen, hat das Radio angemacht, da waren immer solche Bolero, von der alten Bolero von Kuba Musik, und die haben immer getanzt, und das hat mich natürlich geprägt. Ich war glücklich, meine Eltern so zu sehen.
Ganz zum Schluss noch ein Satz, nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Stimmt es, dass du ab April in der Jury bist von Let's Dance?
Genau, Chicas. Yes, von Chicas Walk, Chicas Dance.
Da, ja. Du wirst also...
Ich bin Juror bei Let's Dance ab April. Und ich freue mich schon.
Und da wirst du selber dann aber nicht tanzen, sondern über die anderen Tänzer.
Ja, ich bin Juror, aber vielleicht tanze. Vielleicht machen wir eine Nummer da. Ich trainiere schon.
Tanzen ist für dich dein Leben?
Doch, ich liebe zu tanzen. Aber ich trainiere jetzt alle diese Standardtänze. Und das ist so schwer, weil ich bin gewohnt, meine Hüfte zu bewegen. Und du musst kontrollieren die Hüfte. Und ich sehe so komisch aus, weil ich tanze immer so, ne, kubanische Musik. Und diese Standard-Latein-Tänze. Du darfst nicht zu viel deine Hüfte bewegen. Ja. Oder überhaupt nicht. Du tanzt nach oben, nach unten. Von mir, das ist richtig schwer.
Was ganz Neues.
Ja.
Cool. Wunderbar. Also, wer das Buch kaufen will und signiert haben möchte, kann jetzt nachher direkt hinter das blaue Sofa gehen. Da wird Jorge González noch signieren. Wer ihn tanzen oder beurteilen sehen möchte von anderen Tänzern, kann das dann ab April tun. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jorge González für das schöne Gespräch und danke Ihnen.
Danke. Danke, Christian.